Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über Factory X. Wir schauen uns an, wie man vom Produkt zum Service kommt und wie der klassische Maschinenbau hin zu einem datengetriebenen Business kommt. Wir reden dabei über digitale Ökosysteme in Datenräumen und über die Frage, wie man als Maschinenbauer mit Daten Geld verdienen kann. Aber wir werden uns auch anschauen, was haben die produzierenden Unternehmen davon, welche Rolle spielen auch die kleinen Unternehmen und wie kann man dann vielleicht in Zukunft zum Beispiel Maschinenstunden mieten oder nur noch für seine Teile einzeln bezahlen. Über all diese Themen rede ich heute mit Jonas Wirth. Er ist im R&D-Bereich bei Smart Factory, bei Trumpf. Er ist zudem Factory X Business Model Lead. Er schreibt seine Dissertation zu dem heutigen Thema an der Uni Stuttgart und am Fraunhofer IPA. Und er leitet die Arbeitsgruppe Plattform Industrie 4.0 eben genau zu dem Thema Businessmodelle in Datenräumen. Und deswegen freut es mich, dass du heute hier zu Gast bist. Hallo Jonas, willkommen im Podcast.
Ja, hallo Tobias. Ich freue mich auch ganz arg, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, heute über dieses spannende und wichtige Thema zu sprechen.
Ja, wir haben in der letzten Episode ja schon mit einem deiner Kollegen geredet, Ingo Savilla, auch von Trumpf, über Manufacturing X. Und das passt perfekt, weil wir jetzt heute eine Ebene, ich sage jetzt mal salopp, tiefer reingehen entsprechend. Und ich sage jetzt mal salopp gesagt, es gibt ja schon Industrie 4.0 und auch diese X-Projekte schon eine Weile. Ja. Und auch Datenräume und Co. waren immer wieder schon Thema im Podcast, mal direkter, mal indirekter. Wie schätzt du das ein? Warum sind wir da noch nicht weiter? Weil mein Gefühl ist, wir stehen da immer noch am Anfang.
Dieses ganze Thema ist nicht ganz so einfach zu greifen. Und ich glaube, das ist auch einer der Kernpunkte, warum wir hier noch nicht so weit sind. Ich spreche immer gern davon, dass wir kein technisches Problem haben, sondern eine Art Umsetzungsproblem. Du hast es gerade angesprochen, Industrie 4.0 gibt es jetzt schon seit den Anfang 2010er Jahren. Und wir erleben jetzt in den letzten paar Jahren, dass die Früchte so langsam zum Tragen kommen. Und das Gleiche haben wir auch beim Thema digitale Ökosysteme, Datennetzwerke etc. Die technischen Grundlagen haben ihre Zeit gebraucht, in den Ende 2010er Jahren, Anfang 2020er Jahren. Und gerade jetzt in den letzten 2-3 Jahren durch auch viele Initiativen wie Manufacturing X, Factory X, Catena X und noch viele weitere Projekte haben wir hier einen wirklichen Boost in diesem Bereich. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir auf einmal nicht nur über die Technik sprechen, sondern darüber sprechen, wie können wir es konkret auch in den Unternehmen umsetzen? Wie können wir den Mittelstand mitnehmen? Was bedeutet das für unsere Wertschöpfung am Ende?
Okay. Das heißt, du würdest sagen, die technischen Herausforderungen wurden schon alle genommen und jetzt geht es nur noch salopp darum, das umzusetzen. Hast du das richtig verstanden?
Das wäre jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Natürlich haben wir technische Herausforderungen und natürlich gibt es auch Fragestellungen, die noch nicht gelöst sind. Aber die Technik ist selten der Showstopper. Meistens haben wir die Herausforderung, dass wir uns darauf einigen müssen, Standards zu setzen. Und das ist sehr wichtig, weil nur wenn wir in der Industrie breit diese Standards gesetzt haben, können wir am Ende auch erfolgreich auf diesen Standards aufbauen. Und ich würde sagen, hier sind wir gut dabei. Und es geht eher um Detailfragen. Aber wir dürfen bei diesen Detailfragen halt nicht hängen bleiben. Weil wenn wir uns nur darüber unterhalten, wie teilen wir Daten miteinander? Wie tauschen wir Informationen aus? Kommen wir nicht zu der Frage, welches Mehrangebot schaffen wir für die Nutzer dieser Datenökosysteme? Und am Ende, egal ob ich jetzt ein großer Player bin oder vielleicht ein kleiner, muss ich mir ja die Frage stellen, welchen Mehrwert bringt es mir jetzt, einen Service, ein Produkt zu nutzen in einem digitalen Ökosystem?
Ja, sehr gut. Also das heißt, wenn man sagt, die technologische Frage ist geklärt, dann geht es eigentlich mehr um die technologische Grundlage, wenn man so will. Und jetzt heißt es, wie kriege ich das eigentlich gut genutzt, beziehungsweise auch gut organisiert, ne? Also ich kann jetzt noch keine Factory X App kaufen, oder? Und die direkt einfach nutzen. Also genau. So ganz einfach ist es halt eben noch nicht. Ja. Aber genau. Ich könnte schon entsprechende Tools und Lösungen bauen. Ja? Ich muss mich halt vielleicht noch entsprechend organisieren, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja.
Ja, vielleicht kurz zur Einordnung. Du hast vorher Manufacturing X kurz genannt und in der letzten Episode war ja mein Kollege, der Ingo Savilla, ja auch da. Manufacturing X ist wie so ein bisschen das Dach über diesen ganzen X-Initiativen. Man kennt vielleicht gerade Catena X auch aus dem Automotive-Bereich und im Catena X-Betreibermodell gibt es schon einige Lösungen, die von Kunden genutzt werden können. Ich würde sagen, dadurch, dass die natürlich auch schon ein bisschen früher angefangen haben, gibt es hier schon marktreife Lösungen. Factory X ist gerade noch ein ongoing Project. Wir haben jetzt in diesem Jahr erst auch die Standards für den MX-Port gesetzt, also aus Factory X. Factory X ist eins der Leuchtturmprojekte im Rahmen von Manufacturing X und hat ja als Fokus die Ausrüsterindustrie, sprich Maschinen- und Anlagenbau. Gibt ja da noch ganz viele andere X-Projekte für die spezifischen Industrien. Und mit diesem MX-Port schaffen wir aber auch einen Standard für ganz Manufacturing X. Die entscheidende Frage am Ende wird aber nicht sein, gehen wir über Catena X dort rein, gehen wir über Technologie A oder B dort rein, also sprich über OPC-UA oder über MQTT etc., sondern die Frage wird sein, haben wir ein Angebot, was dann auch technisch umsetzbar ist, was sowohl der kleine Mittelständler auf der Schwäbischen Alb, als auch der große OEM am Ende nutzen können.
Okay, ja, darüber werden wir gleich reden. Aber bevor wir da tiefer reingehen, interessiert mich erstmal die Frage, warum sollte man sich als produzierendes Unternehmen überhaupt mit datengetriebenen oder auch datenbasierenden Services und Geschäftsmodellen beschäftigen? Weil das ist ja erstmal ja überhaupt die Hauptfrage, die erste Frage.
Ja, vollkommen, auf jeden Fall. Ich könnte dir jetzt wahrscheinlich 2 Stunden darüber referieren, weil das genau in diese Lücke auch reinspielt, wo ich auch auf meiner anderen Seite promoviere. Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auf der einen Seite ganz viele Veränderungen, was Wertschöpfung angeht. Und zwar, wir haben sehr viel Druck wettbewerbsseitig. Wir haben Rahmenbedingungen, die aktuell nicht ganz so einfach sind. Wir haben sehr unsichere Zeiten. Ein Beispiel, wir hatten das ganze Thema Chipkrise, wir hatten das ganze Thema Lieferstopps durch Corona. Das sind jetzt nur mal 2 Thematiken. Man könnte diese Liste beliebig weiterführen. Am Ende führt es aber dazu, dass der Druck auf uns als Maschinenbauer oder als produzierendes Gewerbe stark nach oben geht. Das ist nichts Neues. Klassische Produktverkäufe, wie wir es jahrelang im Maschinen- und Anlagenbau vor allem gehabt haben, ein sehr tradierten Bereich unserer Wirtschaft, würde ich sagen, wo sehr häufig einfach noch wirklich normal klassisch gekauft wird, ist eine Herausforderung heute. Warum? Weil die Margen schwinden, der Druck wird höher. Und auf der anderen Seite, und das ist das Schöne, haben wir jetzt halt in den letzten Jahren auch technische Entwicklungen. Da kommen wir wieder zurück zur Technik. Durch diese technischen und technologischen Entwicklungen haben wir die Möglichkeiten, Daten auszutauschen und auf Basis von Daten und neuen Geschäftsmodellen entsprechend auch neue Produkte, sogenannte Produkt-Service-Systeme, auch anbieten zu können. Sprich, der Kunde kauft nicht nur die Maschine, sondern er mietet sie zum Beispiel und hat noch weitere Abos, weitere Services, die da on top kommen. Das heißt, es geht nicht mehr um den Umsatz mit der Maschine, sondern am Ende eigentlich um die Frage, wie ist der Umsatz auf der Maschine? Sprich, die Maschine ist das Hardware-Device und immer noch das Herz davon, aber alles, was drumherum kommt, die ganze Software, die ganzen Services, die sind dann nicht nur Add-on, sondern dann ein wesentlicher Bestandteil, um zukünftig auch wettbewerbsfähig sein zu können und uns als Maschinen- und Anlagenbau für die Zukunft erfolgreich aufstellen zu können. Genau.
Das klingt so ein bisschen so wie nach dem Motto, der Maschinenbau braucht eine neue Geldquelle, ist ja ein bisschen salopp formuliert. Aber das alleine ist es ja nicht, oder? Also es geht ja auch darum zu sagen, okay, nicht nur der Maschinenbau will mehr Geld verdienen, sondern am Ende geht es ja auch darum, zusätzliche Mehrwerte zu bieten. Also ist das richtig verstanden? Also es muss ja am Ende müssen ja beide Seiten davon produzieren, der Betrieb und der Maschinenbau.
Hundertprozentig. Ja. Am Ende ist ja die Grundidee, dass man den Kunden für ein Problem, was aufkommt, eine passende Lösung anbietet. Und nur wenn der Kunde diesen Mehrwert auch versteht, diesen Mehrwert auch sieht, ist er am Ende ja auch bereit dafür zu zahlen. Das heißt, wir können jetzt nicht nur, weil wir technisch dazu in der Lage sind, einfach neue Produkte anbieten. Also können wir schon, die werden aber halt sich nicht erfolgreich am Markt durchsetzen. Viel wichtiger ist es, dass wir verstehen, was sind denn gerade die Herausforderungen bei den Kunden. 1-2 Beispiele. Ja, wir haben zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel. Das ist ein Riesentopic, aber schauen wir uns das mal konkret an. Was bedeutet das für eine Maschinenbedienung? Obwohl heute vieles digitaler wird, vieles auch mit weniger Mannkapazität gefahren werden kann, brauchen wir die befähigten Personen. Und wenn es diese Person aber nicht gibt, dann ist ja die Frage, können wir dem Kunden eine Lösung anbieten, dass eine Maschine zum Beispiel trotzdem laufen kann? Also sprich zum Beispiel ein Remote Operations Betriebssystem, wo wir aus der Ferne zum Beispiel die Maschine von ihm für eine Nachtschicht zum Beispiel betreiben. Das heißt, wir lösen das konkrete Problem vom Kunden, was er wirklich tagtäglich spürt, nämlich Fachkräftemangel. Er hätte Aufträge, aber er kann nicht produzieren. Und auf der anderen Seite erschließen wir uns als Anbieter dadurch natürlich neue Erlösquellen.
Schönes Beispiel, ja. Und so eine Maschine dann remote zu steuern mit der entsprechenden Technik, kann ich jetzt wieder sagen, ist eigentlich heute alles da, was man dafür braucht, ne? Also.
Ja.
Super. Das ist jetzt ein Use Case. Wie sieht es aus? Wie viele Use Cases gibt es da? Habt ihr da eine Übersicht, Factory X-seitig? Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil da wird es ja sicherlich eine Vielzahl geben.
Ja, vielleicht noch kurz zwei Sätze zu Factory X. Und das Projekt ist jetzt bald, geht ins letzte halbe Jahr der offiziellen Laufzeit.
Und wie lange war die Laufzeit in Summe jetzt?
Factory X müsste, glaube ich, Anfang 2024 gestartet sein. Das war im Februar 2024. Das heißt, am Ende hat es eine Laufzeit von knapp 30 Monaten gehabt, wenn es dann durch ist. 47 Firmen unter der Leitung von SAP und Siemens. Und das ist schon sehr interessant, weil wir haben sowohl große Maschinenbauer, ich hoffe, ich darf ein, zwei Namen nennen, DMG Mori, Uhlmann, Trumpf etc. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch kleine Firmen. Ja, egal ob es kleine KI-Dienstleister, Entwickler sind oder auf der anderen Seite auch entsprechende Verbände, Institutionen. Und meiner Meinung nach haben wir es geschafft, hier im Rahmen von Factory X anhand von 11, ich nenne es jetzt mal prototypischen Use Cases, die so ein bisschen eigentlich diese ganze Kette auch mit abbilden. Also angefangen von dem Thema, wie spielen Komponentenlieferanten zusammen mit Herstellern und dem Fabrikbetreiber, über die Frage, was ich gerade ja auch ein bisschen aufgemacht habe, des Remote-Betriebs. Als Grundvoraussetzung dafür haben wir das Thema Condition Monitoring. Das ist eigentlich ein alter Hut, kennen wir schon seit vielen Jahren. Interessant wird es aber, wenn wir auf einmal ins digitale Ökosystem gehen, sprich unternehmensübergreifend austauschen, zusammen Services anbieten und damit dem Kunden am Ende ja neue Produkte auch offerieren. Ja, der Kunde hat dann zum Beispiel nicht mehr nur die Möglichkeit am Ende ein Ersatzteil zu bestellen, weil ihm auf der Maschine angezeigt wird, folgendes Teil sollte ausgewechselt werden, sondern er könnte verschiedene Optionen bekommen. Sprich, er kriegt eine Anleitung, wo er per Remote durch diese Anleitung durchgeführt wird und das Teil selber wechseln kann. Es könnte sein, dass er das Premium-Paket gebucht hat, in dem er schon predictive-mäßig dieses Teil geliefert bekommt, direkt vom Komponentenlieferanten. Der entsprechende Service-Mitarbeiter mit 2 Tagen Vorlauf den Slot durchschickt, sodass es noch in die Produktionsplanung eingelastet werden kann. Also es gibt hier ein buntes Potpourri an Möglichkeiten. Und wenn wir das Ganze weiterspielen, kommen wir auch zu den ganzen Themen der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja die Frage zum Beispiel, wie betreiben wir die Maschinen energieseitig effizient. Wo haben wir Spitzen? Wo federn wir das ab? Aber auch ein riesengroßes Thema, was ja auch immer wichtiger wird, ist das Thema, wie schaffen wir es, Maschinen Laufzeiten zu verlängern, Lebenszeiten von Komponenten zum Beispiel hochzusetzen. Kleines Beispiel aus der Trumpfwelt. Wir haben ja unsere Laserkomponenten und Laserkomponenten sind eigentlich sehr langlebig. Durch die Informationsbasis, die wir bekommen aus dem Betrieb, haben wir die Möglichkeit zu schauen, macht es Sinn, eine Optik, also die ganzen Linsen und alles, was halt in dieser Laserstrahlquelle drin sitzt, gezielt auszutauschen und damit diese Komponente nochmal einen Second Life zu schenken. Dadurch profitiert sowohl der Kunde, weil er dadurch zum Beispiel eine verbilligte Komponente bekommt. Wir garantieren die Standards, weil auf Basis der Daten wir entsprechend sicherstellen können, dass die Qualitätsansprüche genügen und am Ende schaffen wir hier eine Nachhaltigkeit, weil wir einen geringen Ressourcenverbrauch haben. Und damit haben wir so ein bisschen den Kreis geschlossen von, wie monetarisiere ich Daten im Austausch mit anderen Herstellern, bis hin zu der Frage, wie verlängere ich den Lebenszyklus von Komponenten, Maschinen etc. Genau.
Ja, super. Also ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man dann mit Maschinen, die man ja sowieso braucht, eben einen zusätzlichen Mehrwert schaffen kann. Und gleichzeitig dann auch ein neues Geschäftsmodell am Ende für den Maschinenbauer generieren kann.
Ja.
Lass uns mal ganz bewusst jetzt die verschiedenen Rollen auch beleuchten. Ja? Also du hast jetzt ein paar Beispiele gebracht für Use Cases. Und Als allererstes, du hast genannt, gibt es ja die großen Maschinenbauer, die auch bei Factory X mit dabei sind. Ihr als Trumpf unter anderem. Und was für eine Rolle spielt ihr jetzt in diesem Konsortium?
Wenn wir uns jetzt als, wir zählen ja offiziell noch zum Mittelstand. Ich muss immer auch ein bisschen grinsen, wenn ich das irgendwo erzähle, weil wir sind die größten Vertreter des Mittelstandes. Aber wir sind trotzdem noch stolz darauf, uns als Mittelstand zu zählen, weil es einfach auch eine Frage dessen ist, wie wir aufgestellt sind als Unternehmen, familiengeführtes Unternehmen, schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und gerade wir jetzt als Trumpf, also ich spreche jetzt mal aus der Brille Trumpf heraus, haben für uns schon eigentlich immer das Thema, dass wir in Innovation und Forschung einen sehr hohen Anteil unserer finanziellen Mittel auch investieren. Weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur so auch zukünftig Technologieführer sein können. Und warum ist das wichtig? Weil erstens wir dadurch natürlich unseren eigenen USP immer wieder nicht neu entdecken, aber weiterentwickeln. Aber vor allem auch, weil wir dadurch natürlich den Rahmen größer machen und somit auch als Vorreiter, und das ist für mich eigentlich der entscheidende Faktor an der Stelle, als Vorreiter natürlich auch Verantwortung übernehmen, weil wir in der Lage dazu sind. Weil wir im Vergleich zu jemandem, der jetzt vielleicht nur 200 oder 500 Mitarbeiter hat, natürlich ganz andere Kapazitäten haben, die wir natürlich auch hier in die Waagschale werfen können. Was meine ich damit konkret? Ich meine damit, dass wir in solchen Projekten Verantwortung übernehmen können. Sprich, wir haben dazu beigesteuert, dass entsprechend Use Cases so auch geformt worden sind, dass diese eine breite Masse auch mitnehmen. Wir gehen die Verantwortung in diesen einzelnen Projekten durch unsere Rollen, die wir dort einnehmen. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal immer höher leveragen, ist das Ende natürlich davon, dass wir dadurch natürlich auch viele der Partner ein wenig, ich will nicht sagen mitziehen, aber mit ins Boot auch holen. Und das ist der entscheidende Faktor. Wenn wir das jetzt als Trumpf, oder als DMG Mori, oder Siemens oder SAP alleine machen, haben wir keine Chance. Weil wir können das nicht alles alleine anbieten. Trumpf kann vieles, aber wir brauchen auch die Partner, weil wir so viele verschiedene Expertisen gar nicht in dieser Qualität anbieten können, die wir am Ende bräuchten. Also sind auch wir als Trumpf darauf angewiesen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und das würde ich sagen, ist die Rolle, die wir als innovatives Unternehmen auf jeden Fall mitnehmen dürfen. Was meine ich damit? Als innovatives Unternehmen bedeutet auch, wenn es mal unangenehm ist, wenn vielleicht nicht ein direkter Business Value dadurch entsteht, trotzdem diesen Weg zu gehen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur so auch zukünftig den Rahmen schaffen können für zukünftige Wertschöpfung. Punkt.
Du sagst, ihr braucht die Partner. Das ist schon mal gut, das so zu hören. Gleichzeitig habe ich schon auch das Gefühl, gerade als großer Mittelständler, als Maschinenbauer, der natürlich da auch innovationsseitig wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt, könnte man natürlich so ein Feld auch relativ stark von sich aus dominieren. Was habt ihr da jetzt in der Vergangenheit schon gemacht, zu sagen, ja, wir öffnen uns dafür, zum Beispiel auch unsere Daten zu teilen oder offen zu sein, auch eben für so eine Partnerschaft? Also was ist da schon passiert?
Wenn wir jetzt mal den Bogen ein bisschen größer machen, dann arbeiten wir auch schon lange mit anderen Firmen zusammen. Sprich, wir haben immer wieder auch Entwicklungskooperationen, Partnerschaften, wo wir ganz gezielt diesen Raum ja auch öffnen. Und auch hier ist aber halt wichtig, du sagst gerade Daten teilen. Das muss natürlich definiert sein. Es muss klar sein, wer darf wann auf welche Daten wie zugreifen, was passiert mit diesen. Und das muss halt geregelt werden, sowohl von den Kunden zu uns als Anbieter, aber vor allem halt auch mit den Partnern entsprechend. Und das sind natürlich dann auch rechtliche, regulatorische Thematiken, die jetzt mit verschiedensten Verordnungen ja auch nochmal neu aufgesetzt werden, wo auch immer wieder geprüft werden müssen. Das macht das Leben manchmal, sagen wir mal, ein wenig herausfordernder. Am Ende aber hilft es uns, wenn wir diese Standards und Regularien haben, damit wir das halt eben auch industrieweit umsetzen können. Zurück zu deiner Frage. Wir als Trumpf sind ja in verschiedenen Aktivitäten unterwegs. Also jetzt nicht nur in Factory X, Wir haben ja verschiedene Forschungsförderprojekte, wo wir das machen. Wir haben verschiedene Kollaborationen, sowohl in Richtung der Wissenschaft, der Institute und natürlich auch mit anderen Firmen. So haben wir zum Beispiel Intrinsic als Entwicklungspartner in Bezug auf unsere Robotertechnologien. Wir haben zum Beispiel Prenode als Partner in dem ganzen Thema Remote Operations, wo wir schon sehr, sehr lange sehr intensiv auch zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben da schon auf Arbeitsebene diese ganzen Austauschformate. Und da muss man natürlich jeweils im Einzelfall schauen, wie dann diese Thematiken zu klären sind. Und wie jetzt in Factory X zum Beispiel, da haben wir ja dann entsprechende Gremien, entsprechende Strukturen, die dafür sorgen, dass dann halt diese Standards dort auch eingehalten werden und dann auch für die partizipierenden Unternehmen und auch die darüber hinaus zugänglich sind.
Wenn du jetzt die Partnerschaften beschreibst und auf der anderen Seite beschreibst, dass es halt immer diese Standards auch braucht, die entwickelt werden müssen, ja. Nutzt du in diesen Partnerschaften dann schon diese Standards oder ist das das, was jetzt eben gerade dann eben im Rahmen von diesen Partnerschaften auch entwickelt wird? Was haben wir da für einen Status?
Ich würde sagen, natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber machen wir noch kurz einen Bezug zu Factory X. Ich habe vorher diesen MX-Port kurz erklärt, oder nicht erklärt, aber in den Raum geworfen. Das ist wir haben drei Ausprägungen dieses MX-Ports. Warum? Weil wir unterschiedliche Technologien haben. Ja, wir haben einmal das Thema der Verwaltungsschale. Das heißt, es gibt Unternehmen, die arbeiten sehr stark mit der Verwaltungsschale. Es gibt Unternehmen, die arbeiten sehr stark mit OPC-UA. Und so haben wir zwei Ausprägungen, die genau darauf dann zielen. Das heißt, wir haben hier genau diesen Rahmen geschaffen, dass egal, ob du jetzt das Unternehmen eher auf die AAS setzt, also Asset Administration Shell, oder eben auf OPC-UA, du die Möglichkeit hast, über diese Standards entsprechend dann deine Daten austauschen zu können. Und das ist was, was jetzt im Rahmen von Factory X entwickelt, vorangetrieben worden ist. Und natürlich haben wir davor auch schon verschiedenste technische Standards, ne? Also sowohl AAS als auch OPC-UA. Und wir haben natürlich dann immer in den Einzelfällen dann die Prüfung, welche Technologie macht am meisten Sinn. Und da ist natürlich ein Unterschied, ob wir jetzt in so einem Konsortium unterwegs sind oder ob wir jetzt in einem bilateralen Verhältnis miteinander das Ganze spielen. Genau. Weil als Trumpf haben wir natürlich auch unsere eigene, die nennt sich DIP, Data Integration Plattform, wo natürlich die Daten unserer Maschinen, also der Kunden von uns, entsprechend bei uns dann zusammenlaufen.
Ja, genau, aber die Idee ist ja, das entsprechend zu öffnen, sodass man die Datenräume eben übergreifend und miteinander nutzen kann.
Ja.
Das heißt, seht ihr da auch dann eure Verantwortung, das entsprechend zu öffnen oder wird es solche prohibitären Systeme auch in Zukunft dann noch geben?
Jetzt sind wir auf ganz spannenden Ebenen unterwegs. Und da müssen wir vielleicht mal auch noch mal einen Schritt kurz zurückgehen, um zu verstehen, was auch dahinter steckt. Du hast vorher so ein bisschen auch die unterschiedlichen Rollen, Perspektiven mit eingebracht. Und gerade jetzt bei den Kunden ist natürlich auch ein wesentliches Thema das Vertrauen darin, was mit den Daten passiert. Uns als Trumpf ist es immer wichtig, dass diese Daten, das sind wir auch gesetzlich dazu verpflichtet, dass diese Daten in dem Rahmen, die in der Datennutzungsvereinbarung, in den entsprechenden Verträgen vereinbart sind, dort natürlich jetzt auch nicht irgendwo geteilt, geshared werden. So, das heißt, das ist erstmal sichergestellt und das ist auch wichtig. Das heißt, wir werden jetzt nicht irgendjemandem die Möglichkeit geben, sage ich es mal so salopp, einfach bei unseren Kunden direkt auf die Maschine zu gehen. Das funktioniert nicht und machen wir auch nicht. Sondern die Frage ist ja am Ende, welche dieser Daten kannst du zur Verfügung stellen, sinnvollerweise? Beispiel, wieder aus dem Condition Monitoring zum Beispiel heraus, stellen wir uns vor, wir haben eine Maschine beim Kunden und dort haben wir eine Antriebskomponente mit drin. So, bisher zum Beispiel gehen diese Daten über diese Antriebskomponente zum Beispiel nicht an den Komponentenlieferanten. Wenn jetzt aber der Kunde zum Beispiel zustimmt und sagt, ja natürlich, ich möchte jetzt diesen Service nutzen und bin auch bereit, diese Daten mit dem Komponentenlieferanten zu teilen, damit ich am Ende vorhersehbar meinen Ersatzteil auch schon frühzeitig geliefert bekomme, dann ist natürlich klar, dass er dann entsprechend, es muss spezifiziert werden, welche Daten genau, diese dann am Ende auch erhält. Das wäre jetzt so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich sage, das muss dann halt immer geprüft und geschaut werden. Aber natürlich, das ist die Grundvoraussetzung. Du musst schauen, wo musst du Daten teilen, was ist möglich und vor allem dem Kunden auch zu verstehen zu geben, warum solltest du jetzt deine Daten teilen? Also was springt für dich am Ende dabei raus? Weil nur dann, wenn er das versteht, wird er es auch tun. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe mal mein Handy kurz hier hochgehalten. Ich kann mir so ein Handy jetzt kaufen. Ich kann dieses Handy aber nicht nutzen, wenn ich am Ende nicht damit einverstanden bin, mir einen Google-Account, einen iCloud-Account etc. anzulegen und damit auch entsprechend einzuwilligen, dass ich einen Teil meiner Daten, meines Nutzungsverhaltens am Ende auch teile. Aber auch hier ist geklärt, was darf geteilt werden, welche Applikation darf worauf zugreifen. Und so müssen wir auch im B2B-Business genau das Gleiche halt eben auch sicherstellen, dass wir hier geklärt haben, wer darf was zu welcher Zeit von wem nutzen und was passiert in diesen Daten. Genau.
Ja, das Handybeispiel ist ein schönes, weil in der Vergangenheit gefühlt ja jede App irgendwie alles durfte und jetzt mittlerweile kann man sehr reglementiert sagen, welche Zugriffe gibt man und welche Zugriffe vielleicht auch nicht.
Ja.
Und ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, dass natürlich, je nachdem, was für Service ich nutze, dann natürlich auch gucken muss, ne, was, ich sag jetzt mal, was für Betriebssystem habe ich, ja. Und da ist ja schon die Idee, dass es nachher ja egal ist, wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, einen Komponentenanbieter mit Motoren in ganz verschiedenen Maschinen habe, eben nicht nur von Trumpf, müssen die Daten ja am Ende auch wieder zusammenfließen und eben nicht speziell dann bei euch liegen jetzt in dem Fall.
Ja. Genau, aber das ist das spannende Thema. Vielleicht darf ich da noch ganz kurz ergänzen, weil nehmen wir jetzt mal so ein Thema, was ich vorher kurz aufgerissen habe, an. Und zwar das Thema Remote Operations oder so ein autonomer Betrieb einer Maschine. Und zum Beispiel in diesem Use Case 2.7 in Factory X ist eins der Ziele, so ein übergreifendes Wissensmanagementsystem aufzubauen, um deine Stillstandszeiten zu reduzieren. Und jetzt ist natürlich klar,
herstellerübergreifend dann wahrscheinlich,
Maschinenherstellerübergreifend. Das ist das Schöne, wenn dann halt jeder seine Daten natürlich in der Form, dass sie anonymisiert sind, zur Verfügung stellt, kann natürlich über Machine Learning, AI, Algorithmen im Hintergrund das Ganze natürlich mit einer größeren Datenbasis besser entwickelt und für den Kunden gelöst werden. Das heißt, das macht ja mehr als Sinn, wenn da am Ende nicht nur 10.000 Maschinen, sondern Daten aus 50.000 Maschinen entsprechend mit eingeflossen sind. Und das ist aber, müssen wir auch ehrlich sein, heutzutage einfach noch in einem Status, wo wir noch nicht wirklich in einem skalierenden Realbetrieb sind, sondern gerade in solchen Förderprojekten, das ist ja kein Forschungsprojekt, das ist ein Förderprojekt, das ist ganz schön, da dürfen wir ein bisschen mehr, was Umsetzung angeht, diese Themen ja dann auch wirklich praktisch umzusetzen und zu sehen, dass es dann auch funktioniert. Weil dadurch schaffen wir wieder den Rückschluss, dass dann der Kunde sagt, jawohl, natürlich, ich teile diese Daten, weil das ist kein USP von mir, darauf lässt sich nicht zurückschließen auf meine Kernkompetenz. Es hilft aber, mein Problem zu lösen, und zwar nämlich die Stillstandszeiten noch kürzer zu halten, weil ich über das Wissensmanagement-System sehr, sehr schnell halt das Problem lösen kann.
Ja. Ja, das ist richtig, ne? Wenn ich die Information zu einem Motor vielleicht teile oder irgendeinem Antrieb, dann ist das jetzt nicht so sensibel, wie wenn ich jetzt meine Produktionsdaten irgendwie mit allen teile.
Ja. Aber vielleicht auch noch ein Satz dazu, sorry, wenn wir dadurch jetzt ein bisschen das in die Länge ziehen. Das Thema Vertrauen ist hier sehr, sehr wichtig. Und Vertrauen ist halt eben nicht nur, dass wir auf der menschlichen Ebene ein Vertrauen schaffen, sondern halt eben auch genau dadurch, dass du halt Vereinbarungen hast, dass du Transparenz zeigst, was passiert mit diesen Daten und dass du erklärst, welcher Mehrwert entsteht am Ende dadurch für den Nutzer. Und das ist ganz, ganz wichtig in dieser ganzen Thematik, um halt eben in diesem sehr, sehr neuen Feld für viele halt eben nicht nur so eine Art Blackbox zu haben, sondern zu verstehen, okay, das kommt rein und das kommt am Ende dabei raus. Ich muss nicht verstehen, was drin passiert, aber ich sollte die Input- und Output-Parameter wenigstens grob einordnen können.
Ich meine, das ist schon ein wichtiger Punkt, ne? Wir haben jetzt viel über die Maschinenbauer geredet, aber am Ende geht es ja darum, dass die produzierenden Unternehmen und auch kleine produzierende Unternehmen, die vielleicht so eine Infrastruktur selber gar nicht aufbauen könnten, auch sagen, ja, ich bin bereit, meine Daten zu teilen und gebe die in Anführungszeichen her. Gibt es da gewisse Ängste und Vorurteile, die du erlebst auf Seiten von den produzierenden Unternehmen?
Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ein Riesenthema ist natürlich, dass die Unternehmen Angst haben, ich sage jetzt mal, kritische Daten zu teilen, auf die oder über 2-3 Schritte letztendlich dann auf, sagen wir mal, deren Kernwertschöpfung geschlossen werden kann. Also sprich zum Beispiel, wie die Teile bearbeitet werden am Ende oder wie Parameter eingesetzt werden in der Bearbeitung oder in dem Maschinenbetrieb oder in dem Komponentenbetrieb etc. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, an diesen konkreten Cases, die wir jetzt auch in FactoryX bauen, entwickeln, zeigen können. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also so funktioniert's. Das passiert dabei. Diese Technologie wird eingesetzt. Diese Daten fließen jetzt mal auf einer abstrakten Ebene und das kommt dabei raus. Und damit schaffen wir zwei Dinge. Erstens, wir schaffen diese Transparenz, von der ich gerade gesprochen habe. Und zweitens, wir schaffen, dass wir es anfassbar machen. Und wenn dann für den Kunden klar wird, welches Problem wird dadurch gelöst? Also, vorher habe ich gesagt Fachkräftemangel oder Stillstandszeitreduzierung oder Outputerhöhung oder Auftragseingangsoptimierung oder Produktionsplanungsoptimierung. Und du am Ende konkret siehst, jawohl, das bringt mir so und so viel Prozent Mehrwert. Dann sind die Leute bereit, entsprechend diese Themen auch zu spielen. Das bedarf aber Kommunikation, das bedarf Sensibilität und ist halt eben nicht nur ein, ich verkaufe jetzt eine Maschine, sondern ist eins, nimm den Kunden richtig mit. Ja, erkläre ihm, warum es notwendig ist und erkläre ihm, was es am Ende auch für ihn bringt.
Wenn wir jetzt über Geschäftsmodelle reden, ist ja das eine, ja, Mehrwertleistung quasi dann als Maschinenbauer vielleicht an produzierende Unternehmen zu verkaufen. Wenn wir jetzt aber über dieses Thema Datenteilen reden, dann klingt es ja fast schon so, dass es gar nicht zuerst um die Hürde geht, Geld zu bezahlen, sondern erstmal überhaupt müssen wir über die Hürde reden, überhaupt die Daten zu teilen. Ist es da auch denkbar zu sagen, auch produzierende Unternehmen bekommen Geld für ihre Daten? Also wird das auch so rumdiskutiert oder eher andersrum?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben die Use Cases 2.1 bis 2.3. Da geht es genau um das Thema Datenaustausch, also mit verschiedenen Fokus. Also zum Beispiel Product Change Notification, wenn sich irgendwo was verändert in den Zuständen, in der Komponente oder Betriebsdaten zu teilen. Und genau das wäre so ein Thema. Also du kannst ja Daten veredeln. Ja, also jetzt ein reines Datum an sich ist für sich allein gesprochen gar nicht so viel wert. Du brauchst einen Kontext, du brauchst irgendwo auch, sagen wir mal, die Rahmeninfos dazu. Also sprich zum Beispiel, wenn wir über Parameter sprechen, wo sind jetzt irgendwo Grenzen, in denen sich das bewegen sollte. Oder auch die Aufbereitung davon. Also sprich, du stellst aus diesen ganzen Thematiken dem Kunde jetzt eine Übersicht da, ja, wie seine KPIs sich entwickelt haben. Ist auch jetzt kein neues Thema, aber dieser Prozess dorthin, diese Daten aufzubereiten und diese Daten entsprechend dort einzufüttern, die kannst du monetarisieren. Das wird auch aktuell diskutiert, wie da entsprechende Modelle dazu aussehen können. Ob das denn wirklich ein monetärer Fluss ist oder ob du das eben entsprechend auch verrechnest mit entsprechenden weiteren Services etc. Das ist ja dann eine andere Frage. Das ist ja die Frage der Monetarisierung am Ende. Aber auf jeden Fall, also Daten haben einen Wert und je höher sie aufbereitet sind und je zielgerichteter sie genutzt werden können, desto wichtiger ist das. Und ich denke, das wird auch ein wesentlicher Baustein sein in diesem ganzen Puzzle, um am Ende auch diese Zielgruppe ganz aktiv hier mit einspielen zu können. Es muss aber auch klar sein, dass das nicht für jeden Komponentenlieferanten zum Beispiel interessant ist. Aber diese Möglichkeit gibt es auf jeden Fall.
Ja, genau. Aber das ist ja, am Ende geht es ja darum, irgendwie einen gegenseitigen Mehrwert zu schaffen und wie man den Mehrwert dann wieder ausgleicht, ja, monetär. Das ist ja das, was man dann im Zweifel verhandeln muss, ja. Ja. Jetzt würde ich zum Abschluss gerne noch so einen kleinen Ausblick wagen. Ja, also wir haben schon über das geredet, was passiert ist, was schon gemacht wurde, wo wir aktuell stehen und auch wie die verschiedenen Rollen sind. Was siehst du jetzt als die nächsten wichtigsten Schritte für alle, die mit dabei sind?
Ich würde das Ganze zweiteilen. Wir sind jetzt in FactoryX im Endspurt. Und ich glaube, es ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass das, was wir entwickelt haben, sowohl technisch, technologisch als auch geschäftsmodellseitig, dass wir diese Themen jetzt so aufbereiten und zur Verfügung stellen, damit auch Unternehmen, die nicht in FactoryX partizipiert haben, darauf aufbauen können. Das ist ein wesentlicher Baustein. Das heißt, diese Vorreiterrolle, die wir jetzt alle in diesem Konsortium an der Stelle ja auch übernommen haben oder übernehmen, jetzt auch konsequent zum Ende bringen, was jetzt dieses Projekt an sich angeht. Dann geht es um das Thema Verstetigung. Also das Ganze dann auch wirklich in den Unternehmen umzusetzen und dafür zu sorgen, dass das Ganze dann in der Industrie gesetzt wird. Und da müssen wir natürlich dann schauen, wie setzt sich das in Industrieprojekten entsprechend um. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die kleinen und mittelständischen oder auch anderen Unternehmen anschauen, ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, man darf nicht auf der Couch sitzen bleiben. Nicht jeder muss jetzt irgendwie Daten-Contributor werden oder muss jetzt irgendwie ein Datenökosystem betreiben. Aber man muss sich als Unternehmen selber drei Dinge mindestens stellen. Erstens, wer bin ich eigentlich und was möchte ich hier? Ja, also welche Rolle möchte ich am Ende eigentlich einnehmen? Dann sollte ich mir mal anschauen, ja, was gibt es denn hier schon? Was könnte ich denn davon nutzen? Und das Dritte, das Wichtigste, heute loslegen, nicht erst morgen. Wenn wir uns anschauen, wie schnell die Entwicklungen sind, dann ist gefühlt jeder Monat, in dem man sich nicht damit aktiv beschäftigt und versucht, für sich herunterzubrechen, was brauche ich als Unternehmen? Und wichtig, nicht jedes Unternehmen braucht die komplette Digitalisierungsendlösung. Ja, manchmal ist es einfach nur der nächste Schritt im Digitalisierungsbausteinkasten, der gegangen werden sollte, um zum Beispiel noch Maschinen, die noch nicht irgendwo angedockt sind an eine digitale Produktionsplanung, mit reinzunehmen und damit die Grundlage zu schaffen, um zukünftig halt solche Services nutzen zu können. Und das kann niemand einem übernehmen. Das heißt, es ist so eine doppelseitige Verantwortung, würde ich sagen, sowohl von denen, die jetzt hier vorangehen, als auch von denen, die am Ende dann das auch aktiv nutzen dürfen. Und deswegen sollten wir da loslegen, weitermachen und diesen Weg, den wir jetzt schon angefangen haben, mutig weiter voranschreiten.
Gibt es auch Gefahren, die du siehst? Ja? Also eine Gefahr, denke ich, ist, dass man jetzt sich vielleicht irgendwie verzettelt oder so, wenn du sagst, eigentlich müssen wir schnell loslegen. Was ist da die Gefahr dahinter, die du siehst?
Also ich sehe die Gefahr, dass man noch abwartet. Dass man sagt, ja, also schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Und dann kann man ja mal nächstes Jahr das Ganze auf die Agenda nehmen. Und dann wird nächstes Jahr, gibt es irgendwelche anderen Themen und dann schiebt man es immer noch weiter. Und das ist sehr, sehr kontraproduktiv. Das Zweite, was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist das Thema, das jetzt in die Verstetigung zu bringen. Das heißt, wenn jetzt auch solche Förderprojekte auslaufen, fertig sind, danach auch weiter an diesen Themen aktiv unterwegs zu sein. Natürlich in anderen Konstrukten, in anderen Rahmenbedingungen, aber wir sehen es auch bei Catena X. Ja, die haben jetzt ein Operating Model, da gibt es diesen Fortbestand. Und das ist was natürlich auch sehr wichtig ist, da zu klären, wie überführen wir das dann auch konkret in die Unternehmen. Wir bei Trumpf haben zum Beispiel relativ früh schon in diesem Projekt auch unser entsprechendes Produktmanagement und die Kundenmarktseite mit reingenommen, um zu schauen, wo spielen diese ganzen Entwicklungen denn bei uns gezielt mit rein, um genau hier auch diesen Leverage-Effekt am Ende auch mitnehmen zu können. Sprich, dort diese Entwicklung auch gezielt einsteuern zu können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Egal, ob wir jetzt über die technische Entwicklung sprechen, ob wir über Geschäftsmodellentwicklung sprechen oder auch über Nachhaltigkeitsthemen, die dann entsprechend natürlich adaptiert in den Unternehmen angewandt werden können.
Ganz konkret, du hast gesagt, man muss ins Handeln kommen, wenn jetzt hier ein Werkleiter zuhört von einem produzierenden Unternehmen, ja, vielleicht eher kleinere Mittelstand wie der große. Ja. Was kann der morgen machen?
Ist immer die Frage, auf welcher Basis startet ihr denn? Hat er sich schon mal damit überhaupt auseinandergesetzt oder nicht? Wenn er sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, dann wäre es schlau, einmal sich da, ich sage jetzt mal, abzudaten, was es heute eigentlich schon alles gibt. Bevor er das aber macht, sollte er sich klar werden, was sind denn gerade meine Herausforderungen? Wo habe ich denn gerade diese Themen, die ich gelöst haben möchte? Und wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dann macht es Sinn, zum Beispiel auf uns auch zuzugehen. Ich spreche jetzt nicht als Trumpf, sondern als Factory X, also auf uns zuzugehen oder auf Catena X, Manufacturing X, diese ganzen Initiativen oder auch von der Plattformindustrie oder von anderen Verbänden. Da gibt es viele Angebote, wo es auch dann sehr lokal, regional dann um diese Umsetzungsthematiken geht. Zum Beispiel für sich selber erstmal herauszufinden, wo stehe ich gerade. Ja, also diesen Schritt als erstes zu machen, dann sich klar zu werden, was möchte ich damit eigentlich erreichen? Ja, möchte ich eigentlich mich nur aufschlauen, damit ich weiß, was es gibt? Oder habe ich ein konkretes Problem, was ich lösen möchte? Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch gezielt schauen, gibt es dafür schon Lösungen? Oder gibt es schon Personen, Unternehmen, die damit aktiv unterwegs sind? Und ich denke, das sind die zwei wesentlichen Dinge, die dort zu tun sind. Und im Zweifel, wir haben ein World Wide Web, wir haben heute mit LLMs die Möglichkeiten, so viel zu recherchieren und auch in kurzem, mit wenig Aufwand einen schnellen Überblick zu bekommen und dann einfach aktiv werden, Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt Webinare, es gibt Initiativen, es gibt Veranstaltungen, es gibt Formate, es gibt Dokumente auch auf der FactoryX-Seite, die man sich dazu dann auch entsprechend beziehen kann, wo man zum Beispiel versteht, was hat es jetzt mit diesem MX-Port denn genau auf sich, wie ist das da genau, was brauche ich, und so kann man sehr niederschwellig direkt in die ersten Umsetzungsschritte kommen.
Super. Vielen, vielen Dank dir, Jonas, für den Einblick zum Thema FactoryX und auch jetzt nochmal die ganz praktischen, ja, konkreten Dinge, die man machen kann. Und ich verrate mal so viel, es kommt demnächst auch noch eine Episode genau aus dieser Perspektive eines Werkleiters. Was kann man da machen, um gerade in der Zusammenarbeit auch mit dem Maschinenbau da neue und nächste Schritte zu gehen?
Vielen Dank dir, Tobias.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.